Wenn du siehst, was in kurzer Zeit Elektromobilität verursacht hat, welche Veränderungen letztendlich auch im Markt das verursacht hat, welche neuen Arten von Fortbewegungsmitteln wir heute auf den Straßen und auf den Bürgersteigen sehen, das ist halt schon krass, ne? Und wichtig für 2035 wird sein, dass du halt kontinuierlich bereit bist, dich da irgendwie zu verändern. Und ich glaube tatsächlich auch, dass wir einen Technologietransfer sehen werden aus anderen Branchen, weil ich kenne wenige Branchen wie die Fahrradindustrie, die im Moment doch so stark bereit ist, auch Reshoring zu betreiben, ne, und Produktion auch zurückzuverlagern in Richtung Europa. Wir machen ja fast alles selbst, bis auf das physische Produzieren von Komponenten. Aber wir entwickeln die Bikes wirklich bis zum Ende durch und wir bauen dann auch die Fahrräder hier auf. Nur das dazwischen, das haben wir noch nicht bei uns. Und ich glaube, dass wir da in Zukunft sehen werden, dass sich irgendwie die Lieferketten so stark verändern und auch die Produktionsmethoden sich so weit verändern, dass wir über neue Materialien und auch über Know-how aus anderen Branchen Möglichkeiten sehen werden, die Lieferketten zum Teil zumindest auch hier aus Europa zu betreiben. Und das wäre für uns nochmal ein massiver Gamechanger, weil dann bist du automatisch auch in Verkürzung von Lieferzeiten. Du kannst deinen Lagerbestand massiv reduzieren, und du kannst dein Geschäftsmodell nochmal auf eine ganz andere Art und Weise anpassen.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode CEO 500. Über 100 Jahre Unternehmensgeschichte, eine der bekanntesten Fahrradmarken Deutschlands und eine Branche im permanenten Wandel. Heute zu Gast Thorsten Heckrath-Rose, CEO von Rose Bikes. Rose Bikes hat sich vom klassischen Fahrradhändler zu einer modernen Direct-to-Consumer-Marke entwickelt und musste dabei nicht nur das eigene Geschäftsmodell neu denken, sondern auch einen Markt meistern, der zwischen Rekordboom und Konsolidierung pendelt. Wie führt man ein Traditionsunternehmen durch die Transformation? Was gilt es zu bewahren, zu verändern? Und warum investiert Rose Bikes genau jetzt in den Profisport? Über genau diese Themen habe ich mit Thorsten gesprochen. Freut euch auf eine sportliche Episode mit Rose Bikes. Los geht's! Moin Thorsten.
Ja, moin.
Ich freue mich hier zu sein bei euch. Es ist ja wirklich eine riesige Fläche hier, die ihr hier bespielt in Bocholt. Kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Lass uns gleich mit einer direkten Frage ein Stück weit einsteigen. Ihr führt am Ende Rose Bikes, du, deine Frau und auch sozusagen der Senior, ja, der mit dabei ist, plus ein Management-Team. Am Ende, um auch strategisch Rose nach vorne zu entwickeln. Wenn ich dich jetzt fragen würde, was ist eigentlich die eine, deine Perspektive und Perspektive, die du mit reinbringst, die du mit an den Tisch bringst?
Geht natürlich viel darum, gemeinsam an Strategien zu arbeiten. Also oft ist die Rolle tatsächlich dann darin, Impulse zu geben, vielleicht auch mal bei Priorisierung zu helfen, eine gewisse Ruhe in Dinge reinzubringen oder vielleicht auch mal Themen von der Liste zu streichen, die einfach dann zu viel werden. Ja, und einfach den Prozess operativ und strategisch möglichst eng begleiten, aber halt nicht so als nicht so in der Rolle des Alleinherrschers.
Rose hat ja eine tatsächlich krasse Tradition, ne? 1907, glaube ich, wenn ich es richtig habe, historisch irgendwie entstanden, bis heute extrem viel durchgemacht. 120-jähriges Jubiläum irgendwie nächstes Jahr.
Ja, gut, dass du mich dran erinnerst.
Ja, ich hoffe, ne, das Partyhütchen ist schon bereit. Wie würdest du heute eigentlich die DNA von euch beschreiben? Was ist die DNA der Organisation? Was macht Rose Bikes aus?
Wenn wir das auf die Organisation beziehen, dann würde ich sagen, dass wir schon sehr stark werteorientiert handeln. Mhm. Das ist uns total wichtig, weil die Menschen stehen da einfach im Mittelpunkt. Und auf der anderen Seite natürlich, wenn man dann Richtung Produkt schielt, dass auch natürlich das Fahrrad im Mittelpunkt des Tuns steht, ist völlig klar. Und da arbeiten wir sehr erlebnisorientiert. Wir nennen das bei uns Experience-Based Design. Mhm. Das heißt, wir denken wirklich aus der Nutzung des Fahrrads, ne, aus der Brille des Kunden, der Kundin. Wenn die auf dem Fahrrad sitzen, Erlebnisse irgendwie in der Natur haben, wie wir die halt möglichst schön gestalten mit den richtigen Produkten, mit den richtigen Services. Und das in Kombination, ne, dieses wertebasierte Verständnis kombiniert mit einem Experience-Based Design, das ist eigentlich genau das, was uns antreibt.
Wir kommen ja nachher nochmal auf das Geschäftsmodell auf jeden Fall nochmal richtig rein. Was ich nochmal ganz spannend finde, ist natürlich bei euch nicht nur, dass ihr ein Familienunternehmen als solches seid, sondern auch tatsächlich mit der Doppelspitze, mit Stefanie Rose sozusagen auch noch mit dabei. Wie stelle ich mir das bei euch vor? Also wie weit ist eigentlich Arbeit und Privatleben irgendwie trennbar? Ist es permanent dabei? Wie schaltet ihr ab? Wie muss ich mir das vorstellen tatsächlich in der wirklichen klassischen Führung, aber auch letztendlich die Auseinandersetzung mit den Themen?
Ja, eine Trennung der Themen ist natürlich wahnsinnig schwierig. Also manchmal fängst du tatsächlich schon vorm Frühstück an, über Dinge zu sprechen, die vielleicht gerade wichtig sind oder wo du morgens schon irgendwie eine E-Mail gelesen hast und dann geht's halt direkt los. Ne? Wir fahren tatsächlich meistens getrennt zur Arbeit. Liegt einfach daran, dass wir unterschiedliche Kalender haben und dann natürlich auch eine gewisse Flexibilität brauchen. Aber die Büros sind direkt nebeneinander. Also wir stimmen uns dann einfach zu den wichtigen Themen ab. Und die Trennung ist im Grunde genommen da zu finden, wo du auf der einen Seite HR-Themen, Finance-Themen hast, die weitestgehend von meiner Frau betreut werden. Und ich kümmere mich dann viel um alles, was das Produkt betrifft, was die Marke betrifft und auch den Operations-Bereich. Und so gesehen hat jeder schon so seine eigene Verantwortung. Aber dadurch, dass ja viele Themen dann auch doch Überschneidungen haben oder überlappend sind. Und gerade natürlich die strategischen Dinge, die besprechen wir dann auf jeden Fall immer zusammen. Und in aller Regel sogar dann auch direkt mit dem Management-Team. Holen uns dann die richtigen Leute dazu oder die kommen zu uns. Und man ist eigentlich immer im Gespräch mit den Leuten.
Wann bist du dazu gestoßen in deine jetzige Rolle?
Ja, ich bin jetzt ziemlich genau 25 Jahre an Bord. Und meine Frau noch ein paar Jährchen länger. Also wir sind schon relativ lang dabei.
Ich finde es ja total spannend, also wenn man auch so ein bisschen eure Reise anguckt als klassischer Händler, auch mit Rose Versand, mit dem Katalog und so weiter. Man hat ja sehr, sehr viele unterschiedliche Dekaden gemacht, ja, bis hin zu den Red Bull-Themen und jetzt dann zu der Eigenmarke und so weiter. Da war viel dabei. Wenn ich dich jetzt fragen würde, der Aktienindex, wenn dieser sozusagen auf Rose Bikes übertragen werden müsste, was wären also wirklich Ausschläge, wo du sagen würdest, das waren irgendwie Highlights, vielleicht auch mit ein paar Lowlights oder so dabei, aber welche Punkte würdest du nennen, wo man wirklich auch so ein Stück weit die Geschichte von Rose relativ gut abbildet?
Also wir sind erstmal froh, dass wir uns nicht irgendwie an Shareholder-Values oder ähnlichen Dingen orientieren müssen. Da sind wir tatsächlich relativ frei in dem, was wir tun. Aber wenn man das jetzt wirklich mal so seit der Phase, wo wir dabei sind, betrachtet, so Ende der 90er, 96 ist meine Frau mit eingestiegen. Damals waren es, glaube ich, 50 Mitarbeiter. Ich meine 25 Millionen D-Mark Jahresumsatz. Heute sind wir bei 650 Mitarbeitern, so in total über Stores und alles mitgerechnet und über Rose Digital und die Produktion, machen 215 Millionen Euro Umsatz. Allein die Kurve, die zeigt natürlich relativ klar nach oben. Du hast natürlich immer so die üblichen Ups and Downs, die du, glaube ich, in fast jedem Unternehmen hast. Es gibt immer größere, kleinere Krisen. Es gibt auch mal größere oder kleinere Sprünge. Da kann man sicherlich ein paar Themen oder ein paar ja auch Phasen oder Ereignisse rausheben, die da besonders prägend waren. So eine der ersten Amtshandlungen meiner Frau beispielsweise war damals, den ersten Webshop an den Start zu bringen. Wir waren ja damals sehr katalogfokussiert als Versender unterwegs. Und das war natürlich schon ein wichtiger Meilenstein und auch eine wichtige Grundvoraussetzung, um dann irgendwann auch digital wachsen zu können. Und so gesehen hat es solche Momente eigentlich in der gesamten Unternehmensgeschichte immer wieder gegeben. Ich glaube tatsächlich, dass die größten Sprünge nach oben immer dann erfolgt sind, wenn wir so die disruptivsten Veränderungen vorgenommen haben.
Was war das dann? Vom Katalog jetzt, auf Web oder von?
Ja, Katalog auf Web war eher so ein langfristiger Prozess, muss man sagen. Wir haben dann 2014 erst den Katalog eingestellt. Das ist dann doch eine relativ lange Phase. Ich glaube, so in der kürzeren Historie sicherlich der Schritt, wir waren ja früher sehr stark im Customizing unterwegs, was uns aber echt gerade in der Lieferkette vor enorme Probleme gestellt hat. Der Einkauf war enorm schwierig, weil du eigentlich immer das falsche Material am Lager hattest und der Lagerbestand trotzdem immer sehr, sehr hoch war im Vergleich zum Umsatz. Und wir haben dann festgestellt, dass um echt skalieren zu können und das Geschäft nach vorne entwickeln zu können, wir kein Customizing mehr in dieser Bandbreite betreiben können. Und dann kam ja auch noch Corona. Da waren wir echt froh, dass wir zu der Zeit kein Customizing mehr im Programm hatten, weil das hätte uns wahrscheinlich echt vor riesige Probleme gestellt. Aber man hat gesehen, dass relativ kurz, nachdem wir diese Entscheidung getroffen haben, tatsächlich erste Skalierungseffekte eingesetzt haben. Na, das betrifft sowohl den Vertrieb als auch die Produktion an sich, weil du ganz anders in der Lage warst, Produktionsprozesse zu industrialisieren, zu professionalisieren. Na, man muss sich das vorstellen, früher Customizing war fast immer Einzelplatzmontage. Mhm. Das heißt, du brauchtest extrem hochqualifizierte Zweiradmechatroniker, die so ein Rad dann auch wirklich von 0 auf 100 bauen können. Und auch da, heutzutage findest du gar nicht mehr Zweiradmechatroniker in der Anzahl, wie du sie dafür bräuchtest, um so einen Prozess betreiben zu können. Das heißt, wir mussten viel stärker auf Quereinsteiger setzen, auf Leute, die wir dann hier auch mal ausbilden zusätzlich, jetzt nicht als Berufsausbildung, sondern wirklich so Quereinsteiger aus anderen Branchen, die wir verstärkt gesucht haben. Und wenn wir den Schritt nicht gegangen wären, dann wäre uns das extrem schwer gefallen, diese neuen Kolleginnen und Kollegen zu integrieren und da dann letztendlich auch das richtige Arbeitsumfeld für zu finden. So gesehen war das halt so eine Entscheidung, die hat uns wirklich einen großen Sprung verpasst und ermöglicht. Aus mehreren Gründen letztendlich getrieben. Und da sind wir sehr froh drüber, dass wir diese Entscheidung getroffen haben.
Ich finde es total spannend, auch gerade weil du sagst, es waren die oftmals disruptiven Elemente, die man gemacht hat. Wie findet eine Entscheidungsfindung zu einem disruptiven Thema statt? Weil das heißt natürlich auch immer, wir verlassen irgendwie das, was uns eigentlich irgendwie vielleicht die letzten Jahre zufriedengestellt hat oder irgendwie auch erfolgreich gemacht hat. Wie läuft sowas? Also oftmals halten es ja Unternehmen, das merkt man ja auch, wenn es um Innovationsthemen geht, immer nur gewissermaßen aus, in diesem Vakuum zurechtzukommen. Okay, wir entwickeln jetzt was, aber es kommt noch irgendwie keine Resonanz, kein Umsatz irgendwie richtig rein. Wie gestaltet ihr das für euch? Also ist es dann eher so, okay, wir sehen da wirklich auch dann in dem Weg das Ziel erstmals, ja, das ist die richtige Richtung und gehen den halt auch ein Stück weit länger durch, auch wenn es sein muss oder wie muss ich mir das dann vorstellen? Gibt es da bestimmte KPIs, wo ihr dann auch sagt irgendwie, das kann man ja auch auf heute irgendwie beziehen, ne, wo man sagt, okay, ja, wir testen das, aber wir geben dem, was ich, 6 Monate oder 12 Monate, man hat ja auch Erfahrungswerte, wo wir wirklich sagen, so lange können wir sowas auch vertesten, weil unendlich kann man sowas natürlich auch nicht laufen lassen.
Also testen und letztendlich erste schnelle Erfahrungen sammeln, ist natürlich dabei total wichtig. Und wir hatten tatsächlich damals auch schon über erste, sag mal, vormontierte Bike-Modelle, die du dann halt wirklich nur in dieser Spezifikation kaufen konntest, erste Erfahrungen gesammelt. Und wir haben halt gesehen, dass der Einkauf, die Produktion und auch der Absatz wesentlich smoother verliefen, ne? Und mit wesentlich weniger Hürden. Du hattest einfach nicht diese auch teilweise Qualitätsprobleme, die du bei Customizing hattest, weil du ja jedes Rad einzeln aufbauen musstest.
Eigenen Beipackzettel so ungefähr.
Fast, genau, ja. Eine individuelle Bedienungsanleitung quasi, ne? Mit einem individuellen Beipackzettel, wenn du so willst. Und da haben wir einfach gemerkt, okay, das kann für uns eine riesige Chance sein. Und wenn du dann nach so einer kurzen Testphase oder auch einer längeren Testphase feststellst, das hat Potenzial, dann musst du halt entscheiden, ob das dann quasi nur so ein zweites Standbein wird oder ob du daraus dann letztendlich auch dein Hauptgeschäft entwickeln kannst. Und ob es in der Lage ist, letztendlich auch das abzubilden, auch an Umsatz, an Volumen, was du dann vielleicht möglicherweise auf der anderen Seite verlieren wirst. Ja, wir haben ähnliche Dinge zum Beispiel auch gehabt, um dir nochmal ein anderes Beispiel zu geben im Bereich von Handelsware. Wir waren ja tatsächlich auch wiederum damals aus der Katalogzeit geprägt, eigentlich immer ein sehr, sehr starker Händler und haben den Fokus damals zu 70% darauf gelegt, Ersatzteile, Fahrradzubehör und Fahrradbekleidung zu verkaufen. Fahrräder waren zu der Zeit tatsächlich nur 30% des Umsatzes, also eigentlich relativ wenig. Und wir haben dann halt gemerkt, dass gerade so in den Zeiten, als der E-Commerce echt so eng wurde, ne, dann kam Amazon und nahm mehr und mehr Produkte auf. Und der Handel wurde halt immer schwieriger, ne? Und du warst halt immer weniger Herr deines eigenen Schicksals, weil du einfach nicht beeinflussen konntest, wie das Pricing online funktioniert, welcher Player morgen auf den Markt kommt, wer vielleicht einen Tag schneller liefern kann als du, was ja letztendlich auch immer ein wichtiges Kriterium ist im Handel online. Und da haben wir gesagt, okay, wir müssen auch aus diesem Risiko raus und haben dann auch da wiederum einen Strategiewechsel beschlossen und gesagt, okay, wir können eigentlich nur langfristig überleben, wenn wir selbst eine starke Marke sind, die Geschicke komplett in der eigenen Hand hat, wo wir selbst wirklich definieren können, wie sieht die Marke aus, mit welchen Produkten sind wir am Start, welche Kundinnen und Kunden wollen wir ansprechen, ne, welche Erlebnisse wollen wir bedienen draußen im Markt. Und dieser Strategiewechsel, der hat uns auch wiederum einen enormen Boost verschafft und uns geholfen, uns dann auch am Markt zu nicht nur zu etablieren als Fahrradmarke, sondern auch eine Positionierung zu erlangen, in der du halt nicht mal eben ausgetauscht wirst, weil jetzt jemand Geld in einen Vertrieb steckt, das Ganze irgendwie an einen Logistikdienstleister gibt und dann morgen mit einem Webshop am Start ist mit 50.000 Artikeln, was du ja in der Theorie zumindest relativ leicht kopieren kannst. Hm. Eine Bike-Brand, die gewisse Gefühle erzeugt, die ein gewisses technisches Selbstverständnis hat, einen Anspruch an Ästhetik und ja auch ein wirklich eigenständiges Erscheinungsbild, die kopierst du halt nicht mal so eben.
Nee, das geht schwieriger. Wie stark würdest du sagen, wie wichtig ist für euch eigentlich das Thema Community?
Es ist ein absoluter Treiber. Und es ist letztendlich ja auch der Grund, warum wir alle so gerne Rad fahren, warum wir es selbst auch lieben, auf dem Fahrrad zu sitzen und uns mit Menschen zu umgeben. Weil halt genau dieses Erlebnis, gemeinsam zusammen eine Ausfahrt zu machen, zusammen irgendwie eine Radreise zu machen oder auch zu einem Fahrradrennen zu fahren, sich das gemeinsam anzugucken oder sich inspirieren zu lassen von jemandem, der gerade irgendwo in einem Land war, wo ich selbst noch nie war. Das sind ja die Momente, warum man letztendlich so gerne auf zwei Rädern unterwegs ist.
Absolut. Wenn ich ja eigentlich, ich glaube, eins euch wirklich, auch das, was ich jetzt recherchiert habe und gelesen habe, attestieren würde, ist es ja wirklich eine enorme Anpassungsfähigkeit auf die Möglichkeiten, die der jeweilige Markt gerade bietet. Wenn wir heute auf Rose blicken und sagen, okay, als wirklich einer der im Markt ja standhaften Player, die unterschiedliche Segmente bespielen, worauf basiert aktuell das Geschäftsmodell von euch? Du hast gerade schon davon gesprochen, es sind unterschiedliche Experience, die ihr habt, es sind unterschiedliche Segmente, die ihr anbietet. Was sind die Segmente, die ihr gerade anbietet? Also welche Art von Märkten bespielt ihr? Wie stark seid ihr überhaupt noch im Bereich? Macht ihr teilweise noch Customized-Thema? Macht ihr in irgendeiner Weise noch, klar, Ersatzteile wahrscheinlich ja, so wie es halt sein muss, aber wie stark ist das Geschäftsmodell eigentlich in den letzten 10 Jahren? Hat sich das verändert?
Es hat sich eigentlich komplett von Grund auf verändert. Also das, was wir vor 10 Jahren gemacht haben, sieht heute nicht mehr ansatzweise so aus. Customizing, um das vorwegzuschicken, machen wir im Moment nicht mehr. Wir liebäugeln zwar selbst immer damit, weil uns das ja selbst auch klar ist, dass das ein Thema ist, was für viele draußen total interessant ist. Aber nützt ja auch nichts, wenn du es prozessual nicht wirklich hundertprozentig im Griff hast und wenn da nicht auch verlässliche Lieferzeiten hinterstecken und natürlich auch die immer härter werdenden Compliance-Anforderungen, die du da erfüllen musst. Gerade wenn du mit E-Bikes unterwegs bist, dann bist du da so stark eingeschränkt schon per Gesetz, dass es eigentlich auch nicht mehr so richtig viel Spaß macht und nicht mehr so viel Sinn macht, da in großem Stil Optionen anzubieten. Aber es immer ein Thema, mit dem beschäftigen wir uns auf jeden Fall. Ansonsten, unsere DNA ist halt tatsächlich sehr stark aus dem Rennrad abgeleitet. Das ist auch so ein bisschen historisch begründet, weil mein Schwiegervater gerade so in den 70ern sehr stark auf das Thema Rennrad gesetzt hat, was für uns total gut war, weil wir uns da wirklich eine enorme Expertise aufbauen konnten. Und das ist das, was man heute auch spürt, dass eigentlich jedes Rad, was wir am Markt haben, eine sehr, sehr sportliche DNA hat. Das gilt sowohl für City-Räder, die du halt im urbanen Bereich nutzen kannst, womit du zur Arbeit pendeln kannst oder einkaufen fährst. Selbst die sind sehr sportlich im Vergleich zu vielen anderen Brands. Mhm. Aber natürlich auch alles, was dann wirklich im hochsportlichen Performance-Bereich unterwegs ist, also Gravel-Bikes, Rennräder, das sind eigentlich so die beiden Segmente, die uns im Moment sehr stark nach vorne tragen. Und da sind wir dann halt wirklich bis hin zur World Tour unterwegs, also wirklich auf höchstem Wettbewerbsniveau komplett auch kompetitiv, ja.
Ihr seid jetzt auch gerade, wie kommt dann zum Beispiel, seid ihr auch in ein Rennen sozusagen Team eingestiegen oder ja, seid da voll dabei? Wie kam dann das? Ist es sozusagen die Speerspitze, um zu zeigen, auch das können wir oder beziehungsweise da sind wir auch zu Hause? Oder?
Ja, absolut, absolut. Wir haben jetzt tatsächlich über viele Jahre sehr stark auf Influencer-Marketing gesetzt. Mhm. Das war aus unserer Sicht auch der für uns richtige Weg, weil das einfach viel näher an den Menschen ist und viel mehr auch so die Lebenswirklichkeit der Leute abbildet.
Auch für den urbanen Bereich wahrscheinlich, oder?
Ja,
auch
genau. Also wenn du halt sehen kannst, wie jemand irgendwie das Fahrrad im Alltag nutzt oder damit tatsächlich auf eine schöne Radreise geht oder eine längere Radtour macht, dann ist das einfach wahnsinnig inspirierend. Und wir haben halt bewusst da auch nur mit Leuten zusammengearbeitet, die auch authentisch unterwegs sind, ne? Die jetzt nicht sich für irgendein Reel da auf den Sattel schwingen und dann direkt wieder irgendwie runter und dann die nächste Sau durchs Dorf treiben, sondern weißt du, im Baumarkt und dann irgendwie mit dem Bohrhammer
zur Schaufel, so. Ja, genau.
Ne, das sind schon echt Leute, die stehen halt für Fahrradfahren, die sind authentisch und das hat super funktioniert. Und für unser Empfinden war halt gerade Profi-Radsport immer doch so eine eigene Bubble und sehr weit auch von den Leuten weg. Nicht so nahbar, auch vielleicht ein Stück zu stark geprägt, so von Funktionären und eher so dem, was man irgendwie nicht so cool findet.
Wie man es halt
eigentlich
über Tour de France oder woanders halt irgendwie herkennt, so ein bisschen als Laie, der jetzt nicht so nah dran ist.
Ja, genau. Und dann haben wir die Rockets kennengelernt und da war dann auf einmal alles ganz anders. Ne? Die waren halt so vom Wertekorsett ähnlich unterwegs wie wir. Sehr jung, sehr junges Team, muss man sagen. Mit einer total verrückten Idee. Wenn du dir überlegst, sie sind halt irgendwie, ich glaube 2019, mit einem YouTube-Channel gestartet und haben dann vor 3 Jahren erst gesagt, okay, jetzt wäre es cool, wenn wir nicht nur YouTuber wären, sondern wir wollen jetzt neben dem Radsport-Content, den wir über andere produzierend haben, auch ein eigenes Team am Start haben. Und wir wollen irgendwann selbst die Tour de France mitfahren. Und das ist ja irgendwie eine total irre Geschichte eigentlich, wenn man sich das so
absolut
vor Augen führt. Und die haben es halt in 3 Jahren geschafft, ein Team aufzusetzen, was jetzt knapp an den Top 20 der Welt mitfährt. Also wahnsinnig erfolgreich ist, dieses Jahr beim Giro d'Italia starten wird. Also auch eine total krasse Geschichte. Und die haben halt tatsächlich von ihrer Herangehensweise die Fans auch in den Mittelpunkt gezogen. Haben gesagt, wir wollen halt wirklich nah dran sein, wir wollen authentisch sein, wir wollen auch die Geschichten hinter dem Rennen erzählen, wir wollen erzählen, wie man UCI-Punkte sammelt. Na, wir berichten wirklich so quasi aus der Teambesprechung, aus der Kabine raus. Wir machen auch vielleicht ab und zu mal Blödsinn. Bei aller Performance-Orientierung, die du natürlich haben musst als professionelles Radrennteam. Ne? Und diese Mischung, die einfach so total nahbar ist, die passt halt super gut zu uns. Und dann haben wir gesagt, okay, da war irgendwie nicht viel Nachdenken angesagt, sondern nur so, wie kriegen wir uns jetzt hier verheiratet quasi und integriert. Und es ist halt tatsächlich auch nicht so ein klassisches Sponsoring, wo du halt ein Rechtepaket erwirbst und das dann abarbeitest, so checklistenmäßig, sondern wir haben wirklich eine sehr tief verzahnte Partnerschaft, in der wir uns sehr, sehr eng über viele Themen abstimmen. Wo wir halt versuchen, wirklich die Communities auf beiden Seiten auch sehr eng mit einzubeziehen. Und wir haben uns jetzt zum Beispiel einen neuen Van gekauft, um halt die Rockets bei den Rennen zu begleiten. Ne? Und in dem Van hast du eine Kaffeemaschine und einen Bildschirm. Das heißt, du siehst halt dann bei einem Rennen nicht nur irgendwie die Profis vorbeisausen. Das ist ja immer so ein kurzes Erlebnis. Dann sind sie nach 3 Sekunden schon wieder weg. Ja. Ne? Sondern du kannst halt das ganze Rennen irgendwie dann am Fernseher mitverfolgen, am Screen. Du kriegst einen Kaffee. da wird richtig, richtig Bambule gemacht, ne? Also richtig Fancorner, wie du es eigentlich sonst eher so aus dem Fußballstadion kennst. Und das Ganze halt zu einem gemeinsamen Erlebnis, ne? Und wenn du dann vielleicht am Tag vorher schon da bist, dann kommen auch die Fahrer selbst vorbei und holen sich noch einen Kaffee ab, ne? Oder der Teamwagen stoppt mal eben kurz während des Rennens und dann kriegt der sportliche Leiter noch einen Espresso. Also es ist halt wirklich, es fühlt sich einfach total gut und richtig an. Und von daher haben wir gesagt, mit denen müssen wir zusammenarbeiten. Überhaupt, dann mit den Rockets.
Ich meine, das Interessante ist ja, wenn ich jetzt dich fragen würde, gibt es überhaupt die eine Persona, wo du sagst, die ist eigentlich, die steht für die Company im Sinne der Nutzung des Produktes? Oder ist es schon eigentlich total, ich sag mal, eher heterogen geworden, wenn du sagst, ja, für den Bereich ist vielleicht das, das, das. Also das Segment ist ja auch sehr breit geworden. Mhm. Nichtsdestotrotz ist es ja auch so, eure Preise sind jetzt einmal eher im Preis-Premium auch unterwegs. Wahrscheinlich auch ganz bewusst auch. Wer ist dann wirklich, wer ist Zielgruppe? Also wen, wenn du sagst, wen willst du draußen eigentlich erreichen? Es ist ja kein Bike für, ich sag mal, jedermann. Es ist ein Bike für eine spezielle Gruppe, die gebaut wird.
Ja, du musst natürlich schon bereit sein, eine gewisse Summe auch an Geld in die Hand zu nehmen. Und du musst, glaube ich, das Produkt wertschätzen können. Mhm. Wenn du ein gewisses Qualitätsbewusstsein hast und auch einen gewissen Anspruch technisch an so ein Produkt und auch, sag mal, so ein Faible für Design und für Ästhetik und vielleicht dann auch das Ganze noch gepaart mit einer gewissen, ja, sportlichen Ambition oder eine Leidenschaft für Sport oder Bewegung oder generell einfach draußen unterwegs zu sein, dann bist du Zielgruppe, definitiv. Mhm. Und wir versuchen schon bewusst auch Angebote zu schaffen für Einsteiger. Wenn du dir jetzt beispielsweise bei uns im Rennrad- oder Gravel-Bereich die Einstiegspreispunkte anguckst, dann liegen die so bei 1.400-1.500 €. Das ist nicht wenig Geld, ganz klar. Aber es ist natürlich jetzt auch nicht vergleichbar mit so einem reinrassigen Racebike, was du dann tatsächlich auch im Wettbewerb fahren kannst, was dann vielleicht 8.000 oder 9.000 € kostet, ne? Und so gesehen versuchen wir schon bewusst auch nach unterschiedlichen Preispunkten irgendwie zu agieren. Insgesamt ist Preis-Leistung für uns aber durch das gesamte Sortiment ein wesentlicher Treiber.
Am Ende gibt es ja auch da, ich finde es auch total Wahnsinn, eigentlich auch gar kein wirkliches Ende, wenn man teilweise an Preise denkt. Ich meine, du hast vorhin auch gesagt, man hat Customized sozusagen in Perfektion betrieben und da gibt es ja auch eigentlich auch fast keine Grenzen. Was ist eigentlich die abgefahrenste Anfrage, die es vielleicht mal für ein Fahrrad gab?
Also auf ein Fahrrad.
Bei Autos gibt es ja sehr extrem oft. Ja. Gibt es auch bei Fahrrädern eigentlich?
Ja, es gibt schon ab und zu wirklich mal so verrückte Geschichten. Ne?
Aber eher dann im sportlichen Kontext, wo einer sagt, ich will das auf einem, auf einem wahnsinnigen Performance-Level haben oder eher dann.
Ja, das ist, glaube ich, eher so wirklich Geld ausgeben wollen. Also wenn du danach fragst, die verrückteste Geschichte war tatsächlich mal in München im Store. Da rief mich dann unser Store-Manager auch direkt irgendwie relativ aufgeregt an und wusste noch nicht so ganz genau, wie er darauf reagieren soll. Aber der kriegte dann halt irgendwann Besuch von jemandem, ich glaube, aus dem arabischen Raum. Mhm. Und er wollte halt irgendwie alle Ausstellungsräder da rauskaufen. Ne, wir sind ja als D2C so aufgestellt, dass wir halt im Store in der Regel eine Ausstellung haben und auch ein paar Demo-Bikes, die du dann halt Probe fahren kannst. Aber du hast halt in der Regel keine Räder zum Mitnehmen. Sondern der wollte uns mal eben den ganzen Laden leer kaufen, weil er es irgendwie auch cool fand, glaube ich. Und das war so abgefahren. Ist dazu auch nicht gekommen. Aber das war so, dass das Beknackteste, was uns irgendwie untergekommen ist. Auf dem Bike selbst bezogen, muss man sagen, eigentlich eher nicht.
Okay. Lass uns mal kurz auf die andere Seite. Was ich ja wahnsinnig sehe, ist sowohl deine Leidenschaft für die Themen, natürlich jetzt auch für, warum man ein Performance-Team ausstattet, da natürlich auch voll in Leidenschaft und auch letztendlich wahrscheinlich ein Engagement irgendwie aufgeht. Der Markt selbst ist natürlich nicht so leidenschaftlich im Sinne von, wie er sich sozusagen rein wirtschaftlich gerade bewegt. Es gibt viele, sagen wir, Unwägbarkeiten von geopolitischen, ne, Themen, die Lieferketten irgendwie beeinflussen, von wahrscheinlich auch anderen größeren Punkten. Was ist, wenn ich dich jetzt fragen würde, auf das aktuelle Geschäftsmodell, bevor wir gleich mal so ein Stück weit dann in Richtung Zukunft mal abdriften, was ist eigentlich heute wirklich die größte Herausforderung, um am Markt erfolgreich zu performen? Es ist ein Komponententhema, es ist eine Marktbespielung, es ist der Konsument, es ist, also wo es, ich glaube, alles sind irgendwie ein Stück weit Herausforderungen, aber die Frage ist, wenn, wo sagst du, das ist wirklich gerade richtig nervig?
Also die größte Herausforderung, die ändert sich tatsächlich auch von Tag zu Tag. Es gibt halt Themen, die nerven einen
zum
dann.
Zum Aufnahmetag.
Ja, es gibt halt Themen, die nerven einen dann wirklich total akut und da ist man dann in dem Moment auch echt in Rage. Am nächsten Tag ist dann vielleicht auch schon gar nicht mehr so schlimm. Was eigentlich jetzt so dauerhaft uns tatsächlich sehr, sehr stark, ja, belastet will ich jetzt nicht sagen, aber was uns umtreibt und was uns auch ein Stück weit nervt, ist sicherlich die wahnsinnige Regulatorik, die du draußen findest. Das bezieht sich ja letztendlich auf alle Ebenen. Das bezieht sich aufs Produkt. Du musst da wahnsinnig viele Dinge erfüllen, um ein Produkt überhaupt erstmal am Markt platzieren zu können, was zum Teil ja auch total Sinn macht. Ne? Mhm. Produktsicherheit muss natürlich über allem stehen, aber da gibt's halt auch wahnsinnig viel Blödsinn. Wenn du dann halt auch weißt, dass dann manche Wettbewerber aus Asien sich an solche Dinge einfach schlichtweg nicht halten, ist das auch irgendwo ein Stück weit Wettbewerbsverzerrung und es fühlt sich dann einfach ein Stück weit ungerecht an, würde ich mal sagen. Na, dann hast du Themen Lieferkettengesetze. Mhm. Ist ja jetzt auch ein Stück weit aufgeweicht worden. Die Grundidee, die war ja gar nicht verkehrt. Ne, eine Verantwortung zu übernehmen als Unternehmen, auch für das, was man in der Lieferkette verursacht und die Arbeitsbedingungen, die du vor Ort findest, halte ich für total richtig, das zu tun. Aber nicht in der Ausprägung und nicht in der Berichtstiefe, die da verlangt wurde. Das ist auch so ein Thema. Das hat uns zu der Zeit echt wahnsinnig viel Zeit und auch Energie gekostet. Da waren wir auch alles andere als happy mit. Wir machen viele Dinge jetzt trotzdem freiwillig, die wir für gut und für zielführend erachten. Und das wäre halt schön, wenn so Regulatorik auch einfach da ein bisschen pragmatischer wäre. Was uns dann zusätzlich auch total stört, ist, wenn du jetzt innerhalb der EU unterwegs bist, dann wird ja immer über den Binnenmarkt gesprochen. Den gibt's ja so gar nicht. Du hast in jedem Land unterschiedliche Steuergesetzgebungen. Du musst andere Dinge erfüllen, wenn du in dem Markt tätig bist. Du musst anders reporten. Du musst andere Verpackungsrichtlinien erfüllen. Da gibt's also so einen Mix aus EU-Gesetzen, aus Landesgesetzen und aus Rechtsprechung. Das macht's halt wirklich nicht leichter. Und das sind, glaube ich, so die Themen, die uns zumindest am stärksten stören. Na, wir kommen da irgendwie durch und wir.
Man navigiert sich so ein Stück weit durch.
Ja, genau. Man navigiert sich durch, aber es fühlt sich einfach auch nicht gut an. Weil man weiß, es könnte, die Rahmenbedingungen könnten halt besser und einfacher sein. Und das dann gepaart mit einer relativ miesen Konsumstimmung im Moment, das macht es halt insgesamt einfach wirklich nicht leicht. Auch wenn man sagen muss, dass wir als Marke da im Vergleich zu vielen anderen echt noch sehr, sehr gut dastehen.
Wenn du sagst auch gerade so Zulassung, wenn ich mir so eine klassische Entwicklung angucke, wie lang ist eine Entwicklung bei euch von Modellreihen oder von Entwickelzügen? Ist das so klassisch, ich würde es schätzen, was ich zwischen 18 und was ist ich, 30 Monaten wahrscheinlich so ein.
Ja, das ist schon echt gut geschätzt, ja.
Ja.
Also im Schnitt würde ich auch so sagen, 2-3 Jahre musst du rechnen, ja.
Weil das ist ja genau das, also dann strategisch gesehen ist ja dann oftmals die Frage, man muss ja dann alle 2-3 Jahre immer wieder in den gleichen Prozess rein, was ja dann immer wieder die Themen verursacht. Was dann sozusagen auch die Frage ist, okay, wie gehen wir eigentlich mit einer Modellstrategie um? Wir gehen jetzt ein bisschen Richtung Zukunft. Mhm. Auf der anderen Seite sehen wir auch, wir haben vorhin auch darüber gesprochen, ja, eine lange Zeit war klassisch irgendwie der Container, ja, der Lieferweg aus unterschiedlichen Ländern, wo man dann noch Teile oder andere sozusagen Komponenten irgendwie hinzugefügt hat hier nach Bocholt. Jetzt macht man das schon irgendwie auf anderen Wegen, ne? Ob es jetzt die Schiene ist, ob es der LKW ist oder sonstiges, um auch eine Diversifikation zu haben, geschuldet auch an geopolitischen Situationen, die wir auch in der Welt gerade vorherrschen haben. Und dann lass uns mal, und das finde ich einen ganz interessanten sozusagen Aspekt momentan mit Unternehmen und auch gerade mit den Entscheidern in den Unternehmen darüber zu sprechen, wenn wir über Zukunft sprechen, einer Organisation, was gibt es eigentlich zu bewahren, hinzuzufügen, zu verändern und loszulassen? Wenn du das so ein bisschen mit den aktuellen Herausforderungen, die ihr auch gerade habt, irgendwie ja ein Stück weit matchst, was gilt es eigentlich bei euch zu bewahren? Also was ist das, was euch groß gemacht hat, was euch heute erfolgreich macht, wo du auch ganz klar davon ausgehst, das wird sich auch in der Zukunft nicht verändern, dass dieser Anspruch der Kunden an uns gerichtet wird. Was wäre das? Was gilt es zu bewahren? Auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich die Veränderungsbereitschaft an sich. Bereit zu sein, tatsächlich sich immer kritisch zu hinterfragen, sein Geschäftsmodell zu hinterfragen. Auch nicht davor zurückschrecken, wirklich mal Dinge, die vielleicht über Jahre lang funktioniert haben, bei denen man aber vielleicht erkennt, so, das wird jetzt wirklich schwierig, dann auch mal loszulassen. Und ich glaube, diese Offenheit dafür, die ist entscheidend. Und letztendlich glaube ich, dass auch andersrum das Weglassen können eine ganz wichtige Komponente ist, weil man hat immer wieder Phasen, in denen droht man sich dann komplett irgendwie zu verzetteln. Und dann hat man so viele Initiativen auf dem Tisch, findet nicht so richtig den Weg durchs Dickicht und es fällt einem total schwer zu priorisieren. Da aber wirklich auch mutig zu sein und wirklich nur die Dinge zu tun, die man wirklich auch schaffen kann und sich nicht zu viel vorzunehmen, ist, glaube ich, auch eine ganz wesentliche Eigenschaft in dem Kontext.
Wie, wenn wir gerade auf den Punkt gehen, du meinst auch gerade loslassen, wenn man immer wieder auf, was wir gerade eben oder sehr stark momentan auch sehen, ist, dass Geschäftssparten aufgelöst werden, verkauft werden, geschlossen werden oder sonstiges. Ihr habt selbst mehrere Segmente. Worauf basiert sozusagen Reflexion? Ist das dann rein nur, wie entwickelt sich der Markt oder unser Anteil im Vergleich zum Gesamtmarkt? Wie entwickelt sich überhaupt die Brand? Machen wir damit noch Geld so? Oder was sind eigentlich so Kernelemente? Weil oftmals ist es ja auch so, dass man Bereiche hat, die sind einfach wichtig, damit andere gut funktionieren. Ja, die sind einfach, müssen irgendwie da sein, damit andere irgendwie unterstützt werden. Oder sie müssen aber auch in sich irgendwie geschlossen performen. Also man zahlt ja ungern oder ungeliebt, sage ich mal, auf einzelne Bereiche drauf. Wenn man sagt, hier Performance läuft super als Beispiel, aber der ganze urbane Bereich, der ist momentan irgendwie sehr, sehr schwierig. Wie geht ihr sozusagen auch mit der Unterschiedlichkeit des Geschäftsmodells um? Weil die Märkte in den einzelnen Segmenten ticken ja schon ein bisschen anders. Auch gerade die Kunden und die Zahlbereitschaft.
Es ist definitiv eine Herausforderung und es gibt immer Phasen, in denen auch Produktsegmente Schwächen zeigen, nicht ganz so gut performen, wie man es vielleicht gewohnt ist. Und wenn man dann jedes Mal eine radikale Entscheidung treffen würde, das dann komplett abzusägen, dann hätten wir wahrscheinlich heute fast keine Bikes mehr im Sortiment. Ne? Weil auch Rennräder haben tatsächlich mal eine Zeit lang geschwächelt und so gibt es halt immer Phasen eines Auf und Abs. Und ich glaube, solange halt das Sortiment in sich und die Marke in sich konsistent ist, musst du vielleicht manchmal auch Dinge ein Stück weit mitziehen und am Leben halten, die vielleicht gerade ein bisschen schwächeln, wo vielleicht ein Unternehmen, was sehr stark am Aktienmarkt hängt oder von Investoren gesteuert wird, vielleicht auch sehr radikale Entscheidungen treffen würde und sagen würde, okay, wir kriegen irgendwie x mehr EBITDA am Ende des Jahres raus, wenn wir jetzt diesen Geschäftszweig abschneiden oder verkaufen oder wie auch immer. Und da denken wir dann schon eher strategisch und überlegen so, brauchen wir das in 5 Jahren noch, 10 Jahren noch? Und wenn wir dann sagen, okay, es trägt möglicherweise irgendwann wieder zum Unternehmenswachstum bei und kann uns auch einen Teil unseres Ertrags erwirtschaften, dann fährst du es vielleicht in der Zwischenzeit einfach ein Stück weit so weit zurück, dass es dir leisten kannst, damit weiterzuarbeiten. Und das sind eigentlich so Erfahrungswerte, die haben wir über viele Jahre gesammelt, dass man davon dann nicht unbedingt komplett weggehen muss.
Man passt es dann auf die aktuellen Gegebenheiten an.
Ja, genau. Du fährst halt die Anzahl an SKUs beispielsweise runter, bist vorsichtiger im Einkauf, planst weniger Stückzahl, versuchst einfach den Gesamtaufwand da ein Stück weit runterzufahren. Weil irgendwann ist es dann vielleicht doch so, dass es ein Revival gibt. Und zum Beispiel jetzt gerade bei Mountainbikes so. Die waren halt über viele Jahre absolut Nummer 1 im Markt. Ne? Jeder, der irgendwie was auf sich hielt und der erkennbar Radsport betreiben wollte, der hatte irgendwie ein Mountainbike in der Garage. Selbst die Leute, die in der Stadt gefahren sind am liebsten mit dem Mountainbike gefahren, weil es halt irgendwie besser aussah und ein bisschen cooler war. Ja, und Mountainbikes waren halt über viele Jahre das prägende Sortiment im im Fahrradmarkt.
Hat das Gravelbike das Mountainbike abgelöst?
Ja, du hast natürlich zum einen die Entwicklung Richtung E-Mountainbikes, was dann wiederum auch andere Zielgruppen zum Teil anspricht. Ja. Ne? Aber gerade auch Gravelbikes, die sicherlich dem Mountainbike dann ein Stück weit was weggenommen haben, in Anführungsstrichen. Und so gesehen hast du dann eine Verschiebung, jetzt zumindest für den Moment und wahrscheinlich auch in der näheren Zukunft wird es so bleiben. Aber ich würde nicht ausschließen, dass Mountainbikes vielleicht mit einem anderen technischen Ansatz auch in 2, 3, 4 Jahren wieder eine Art Revival erleben werden. Weil ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Weil wenn du dir heute anguckst, ich meine, die Leute diskutieren darüber, so brauche ich bei meinem Gravelbike eine Federgabel und noch breitere Reifen, sondern änderst du nachher nur noch den Lenker und dann bist du schon wieder beim Mountainbike. Ne? Es ist einfach sehr nah beisammen. Und deswegen sollte man, wenn man das Produkt beherrscht, es nicht vorschnell aufgeben.
Auf der anderen Seite, wenn ich die Frage würde, was gilt's hinzuzufügen? Ihr habt in den letzten Jahren, ich glaube, wenn ich es richtig mitgebe, München als Beispiel, war ja auch erst 2014, ne, wo es eröffnet worden ist. Genau. Jetzt habt ihr 4 Standorte, glaube ich, ne, mit Köln, Hamburg.
Mittlerweile 5 in Deutschland, ja.
Okay. Ist das eine Strategie, um noch näher sozusagen das Thema D2C zu leben, am Kunden mit sozusagen Fläche, Präsenz, Community, whatever? Oder was gilt es hinzuzufügen? Ist das dann eher Fähigkeiten innerhalb der Organisation, um irgendwie, keine Ahnung, aktuell reden alle über Künstliche Intelligenz und die Themen, also solche neuen Technologien irgendwie in die Prozesse, in die Produktion, in den Vertrieb, in whatever sozusagen zu integrieren? Sind es sozusagen neue strategische Partner oder sonstiges? Was, wenn du an hinzufügen denkst, woran denkst du?
Ja, man muss sagen, Stores hinzufügen in der Qualität, wie wir es jetzt in den letzten Jahren gemacht haben, ist schon ein Kraftakt und kostet wirklich Energie. Von daher sind wir jetzt mit dem Setup, was wir in Deutschland haben an Stores, eigentlich ganz zufrieden. Jetzt schielen wir tatsächlich eher so ein bisschen mal ins Ausland und überlegen, wo da möglicherweise mal der ein oder andere Store Sinn machen könnte. Es ist halt nicht so wie bei so einem Standard-Filialisierung-Prozess, dass du halt irgendwie Copy and Paste einfach Konzepte auf Flächen bringst, sondern da steckt schon eine Menge mehr hinter. Das ist genau, was du gerade gesagt hast. Du machst dir Gedanken dazu, wie kannst du die Community vor Ort einbinden? Wer könnten da gute Partner sein? Und so gesehen ist halt ein Store mehr als nur eine Verkaufsfläche, sondern das ist auch ein Begegnungspunkt. Ist letztendlich oft gepaart bei uns dann auch mit einem Café, mit einer Fläche, die du auch abends bespielen kannst, wo du dich halt treffen kannst nach einem Ride-Out, wo du zusammen nochmal irgendwie ein Bier trinken kannst oder wo du dir einen Film anguckst von jemandem, der gerade irgendwo unterwegs war. Und so gesehen hat das mittlerweile wirklich eher so einen Multifunktionsansatz. Wo wir halt stark dran arbeiten, sind einfach gerade Digitalisierungsprozesse, Operationsprozesse, weil da steckt wirklich noch eine Menge Potenzial drin, einfach auch besser und schneller zu werden, präziser zu werden, in der Leistung auch, was beispielsweise Liefertermine angeht, da einfach noch zuverlässiger draußen am Markt auftreten zu können. Weil das ist für uns ein Riesenanliegen, dass wir halt nicht nur als tolle Brand wahrgenommen werden und dass die Leute uns wegen der Produkte lieben, sondern wir wollen halt auch wirklich ein zuverlässiger Servicepartner sein. Und da wissen wir halt, dass die gesamte Branche einfach kein so richtig gutes Bild im Moment abgibt, weil es oft schwer ist, einen Servicetermin zu bekommen. Die Kapazitäten dafür sind einfach nicht so da und der Zugang ist auch nicht immer klar. So wie komme ich jetzt an meinen Termin oder gibt es vielleicht Kleinigkeiten, die ich auch selbst machen kann? Und da besser zu werden, ist uns ein Riesenanliegen. Und da investieren wir jetzt gerade eigentlich so die meiste Energie und versuchen uns da nochmal komplett auch wiederum auf links zu ziehen. Ne, was die Erreichbarkeit im Customer Support angeht. Wir haben hier ein Team von fast 50 Leuten, die telefonieren, die auch schriftlich in der Lage sind, mit Kunden irgendwie Probleme zu lösen, die einfach ansprechbar sind.
Und wie gehst du da an dem Punkt, lass da ganz kurz rein, ich habe noch gleich mal einen zum Thema Internationalisierung, aber bei dem Punkt, was wir gerade sehr stark merken, ist viele, First-Layer-Kommunikation an Chatbots ausgelagert, funktioniert auch ganz gut. Trotzdem werden bei großen Beispielen auch dann wieder Menschen wieder hinzugeholt, damit das dann sozusagen auch ganzheitlich funktioniert. Wie ist da deine Einstellung dazu? Ich meine, das am Ende sind ja auch große Entscheidungen. Wie du selber sagst, 50 Personen sitzen aktuell so ein bisschen auch innerhalb dieses Bereiches, nehmen Telefonanrufe an, machen auch Outbound wahrscheinlich oder sonstiges. Wie blickst du da ein Stück weit auf Technologisierung? Ist das eher so ein Bereich, wo du denkst, ey, für uns ist eigentlich eine Riesenchance, weil wir das hinzufügen können, um sozusagen unsere Schlagkraft zu erhöhen? Weil ich gehe mal davon aus, wenn wir an Marktanteilen und sozusagen, wen können wir eigentlich in der Zukunft noch als Markt bespielen, habt ihr wahrscheinlich noch relativ viel Potenzial, richtig?
Ja, absolut. Ist genauso, wie du es beschrieben hast. Also ich glaube, das Potenzial durch Technologie ist riesig. Es geht ja vor allem darum, erstmal so die einfachen Fragen auch schnell zu beantworten. Und da ist oft dann für Kundinnen und Kunden der Weg dahin zur Information nicht ganz klar. Mhm. Und den irgendwie klar aufzuzeigen und dann eine Information zum Liefertermin beispielsweise schnell verfügbar zu machen. Oder was, an wen muss ich mich wenden, wenn ich jetzt hier vielleicht ein Problem mit der Schaltung habe? Was kann ich tun? Da kann man über Technologie wahnsinnig viel lösen. Und für die darüber hinausgehenden Fragestellungen, wenn es dann wirklich ein bisschen komplizierter wird, dafür wollen wir dann halt wirklich auch Zeit haben und schnell erreichbar sein. Und da hilft dir dann meistens auch, zumindest im Moment, noch nicht die Technologie dahinter, sondern da brauchst du tatsächlich dann die Expertise von Menschen. Und das ist halt genau das, worauf wir setzen. Das ist eigentlich tatsächlich eher so zweistufig.
Ich will gar nicht so weit, weil da könnten wir sonst, glaube ich, die nächste Stunde füllen, wenn ich da jetzt einsteigen würde. Was mich nochmal interessiert, du hast es vorhin gesagt, die Verfügbarkeit, also wirklich dann auszuliefern, zu sagen, da zu sein, aber dann auch sozusagen, wir haben Produkte, wir können liefern, wir können Service warten, machen und so weiter. Wenn du jetzt über Internationalisierung sprichst, wie muss ich mir das vorstellen? Also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, müsste es ja im nahen Ausland sein, um sozusagen die Fähigkeiten, die er jetzt mitbringt, abzubilden. Es muss in den gleichen Regionen irgendwie stattfinden, wo eine ähnliche Kaufkraft ist. Also wahrscheinlich, keine Ahnung, ein bisschen eher in Holland oder in den skandinavischen Ländern irgendwie unterwegs. Wenn du an Internationalisierung denkst, welche Länder, welche Märkte sind tatsächlich spannend, weil sie ähnlich sind wie der deutsche Markt, wenn es um Fahrradfahren geht. Die Märkte ticken ja auch sozusagen von den Konsumenten irgendwie anders. Wenn wir hier den nächsten Nachbarn angucken, in Holland ist Fahrradfahren ja eine ganz andere Kultur ja nochmal ein Stück weit als jetzt hier irgendwie in Deutschland. Welche Märkte sind tatsächlich wirklich spannend?
Ja, es ist tatsächlich...
Gibt es den Markt irgendwie in Europa?
Also wenn du jetzt andere Fragen würdest, dann würden die wahrscheinlich sagen, Deutschland ist der Markt und da sind wir halt schon, ne? Also ich glaube halt Mitteleuropa, weil es uns auch einfach kulturell am nächsten liegt und man muss sagen, selbst bei jetzt unseren holländischen Nachbarn, die kennen wir halt relativ gut, aber wir sind selbst keine Niederländer und wir wissen, dass selbst in Details der Markt dann doch wieder so anders tickt als der deutsche Markt. Da muss man wirklich auch sehr behutsam rangehen und muss bereit sein, sich auch ein Stück weit der Kultur anzupassen. Es funktioniert einfach nicht, wenn du dann da hingehst und sagst, so, jetzt wir sind die geile deutsche Marke und jetzt hier, nimm, kauf. Mhm. Sondern du musst halt wirklich auf den Markt und auf die Menschen eingehen. Und das ist das, was wir versuchen.
Ne? Aber ist es dann eher auch ein Pop-up-Store-Prinzip, was ihr dann irgendwie im Ausland dann versucht, dann international zu spielen, wo man auch sich auch mal verproben kann, keine Ahnung, gehst in ähnlich große Städte rein, 1 Million Städte ist ja bei euch auch ganz oft das Thema, ne? Was ich hasse irgendwie Amsterdam, Kopenhagen, keine Ahnung. Aber ich meine, in deutschen Städten seid ihr ja wirklich mit großen, das sind ja große Stores, die ihr da wirklich habt in den einzelnen Bereichen. Im Ausland, wie du selber sagst, ist es dann eher mehr der Testballon jeweils oder ist man ähnlich sozusagen bold unterwegs im Sinne von, wir kommen, um zu bleiben?
Ja, es kann tatsächlich beides sein. Und auch da wiederum gibt es Städte, die werden wir sicherlich erst über kleinere Ballons testen, mit Kooperationspartnern zusammenarbeiten, um überhaupt erstmal erste Erfahrungen zu sammeln. In den Niederlanden kann ich mir schon vorstellen, dass wir da auch mit einem eigenen Store relativ fest etabliert und auch langfristig unterwegs sein wollen. Aber das machst du definitiv nicht in jedem Land, weil als Familienunternehmen musst du da halt echt genau hingucken. So
wie das ist halt, also muss ich Abstriche machen, im Sinne von, wo ist der Fokus? Also jetzt nach Amerika zu gehen, ist eine extreme Anstrengung. Selbst wenn du die, weiß gar nicht, ob es in den VAEs irgendwie einen wirklich großen Markt für Fahrräder gibt. Das,
ja, es sind
so viel
schon,
ich dann, es gibt es, schon, aber
es sind,
so viel
sind schon viele. Ja, ja, also es gibt wahnsinnig große Communities. Ich war selbst überrascht. Die treffen sich dann irgendwie relativ früh morgens oder spät abends,
okay, weil
sonst
nicht
ist es so heiß. Ne? Aber die haben halt echt geile Radstrecken und Trainingsstrecken und da wird richtig viel Rad gefahren. Man wundert sich. Aber ich meine, man denkt natürlich immer an die USA. Du hast sie gerade genannt. Das ist natürlich so auch einer der Märkte weltweit, der
auch
sicherlich.
Auch für den Sport natürlich, ne? Aber ja, ist auch ein sehr eigener Markt dann, oder?
Ja, dem total. Kontext. Aber der Markt in sich ist halt auch sehr divers, ne? Und du hast erstmal die beiden Küsten mit den ganz großen Städten und dann unglaublich viel Land dazwischen. Und ich glaube nicht, dass wir als Direktanbieter mit dem Modell, was wir jetzt hier in Deutschland fahren, da nur ansatzweise erfolgreich sein könnten, wenn wir jetzt einfach versuchen würden, das System zu kopieren, sondern da müsstest du dich wirklich sehr stark auf die lokalen Gegebenheiten anpassen. Oder du musst enorm viel Geld mitbringen und auch bereit sein, da sehr stark ins Risiko zu gehen. Und dafür brauchst du Investoren. Und da kann ich mir im Moment nicht vorstellen, dass wir das so machen werden. Ich glaube eher, dass wir dann so ein bisschen kleiner und bescheidener und bodenständiger auch mal so einen kleineren Versuch starten würden, wenn wir uns so einem großen Markt widmen würden. Also da musst du schon echt mit Respekt und auch ein bisschen Demut rangehen.
Ein Aspekt finde ich aber total spannend, den du gerade gesagt hast, man hat es schon in deiner Aussage gemerkt, die Auseinandersetzung von, naja, da bräuchte man ja Investoren. Ich meine, der ganz klassische PE-Case ist es wahrscheinlich jetzt hier nicht, aber wenn wir über Private Equity sprechen, aber natürlich mit Family Offices, mit anderen und so weiter, inwieweit spielt sowas eine Rolle? Weil das muss ja nicht gleich heißen, dass sie hier mit einsteigen, das können ja auch Joint-Venture-Themen oder andere Elemente irgendwie abbilden. Ist sowas ab und zu mal, wo du sagst, das könnte ein Wachstumstreiber sein, sozusagen die Marke an sich sozusagen, ich will nicht sagen zu lizenzieren, aber sie auch ein Stück weit anders aufzubauen, um andere Märkte zu bespielen mit strategischen Elementen?
Natürlich kann das eine riesige Chance sein, weil du natürlich dann ganz schnell auch die Möglichkeiten bekommst, auch finanziell ganz andere Dinge zu tun und zu bewegen. Also ich will gar nicht verneinen, dass es nicht irgendwie verlockend klingt, aber wir haben es halt oft im Wettbewerb auch beobachtet, wie, ja, ich will jetzt nicht sagen unvorsichtig, aber wie vielleicht schnell man dann auch das Geld, was einem zur Verfügung gestellt wird, dann ausgibt. Und das ist dann auch erstmal weg. Und du hast die Anteile dafür abgegeben und du bewegst dich halt dann in dieser Spirale, dass du schnell wachsen muss, dass du schnell irgendwie Profit abwerfen musst, um dann halt, sag mal, an den nächsten Investor weiterverkauft zu werden.
Absolut, ne? Ja, gerade wenn du in das klassische Private Equity Game dann da einsteigst, ja nochmal dann speziell das auch, was du jetzt gerade irgendwie abgebildet hast. Wenn du nach außen guckst und sagst, wer entwickelt sich eigentlich jetzt gerade, wie, wo guckt man sich Sachen ab, also im Sinne auch von Inspiration für die Entwicklung von einer Organisation in dem Markt, aber auch darüber hinaus, guckst du dann eher auf Player, die sich im nahen Bereich, also was weiß ich, ein Canyon, was macht ein Cube, was macht ein, keine Ahnung was, ein Track oder sonstiges, oder guckst du dann auch, was machen ganz andere Marken eigentlich da draußen, die ähnlich geartet wie wir sind in der Konstellation, eigentlich großes deutsches Dachgeschäft, sage ich jetzt mal, auch mit den Stores und so weiter, mit den Möglichkeiten für Internationalisierung über Europa hinaus, mit all den Chancen und Risiken, sage ich jetzt mal. Wo guckst du da hin? Ja, sind es dann digitalere Elemente? Sind es Geschäftsmodellentwicklung?
Ist also es der Wettbewerb? Also, glaube ich, keine wirklich spezielle Stelle, wo du da hingucken kannst, weil dann doch alle Geschäftsmodelle sich so stark wieder voneinander unterscheiden, dass du dir wahrscheinlich am besten Inspiration holen kannst, indem du alles dir anguckst, ne, und da relativ offen für bist. Und einfach, wenn du erkennst oder macht jemand irgendwas besonders gut, versuchst daraus dann tatsächlich auch eine Inspiration zu ziehen. Ja, und natürlich, du machst immer irgendwie Wettbewerbsbenchmarking, du guckst dir immer an, wie agieren andere im D2C, und musst dann für dich letztendlich auch, manchmal ist es ja auch viel Bauchgefühl, dann die richtigen Entscheidungen treffen. Ja, und letztendlich ist halt bei uns so, wir versuchen uns da immer so ein bisschen auch zu limitieren, nicht zu. Wir wollen schon groß denken, aber wir wollen halt nicht so überambitioniert denken, dass wir uns nachher selbst irgendwie ein Beinchen stellen.
Muss halt noch reinpassen.
Muss halt reinpassen, genau. Und deswegen ist es halt auch so wichtig, dass du dir nicht nur anguckst, so wie agieren Leute in den Märkten oder wie agieren Unternehmen in den Märkten, sondern auch, wie gehen die um mit ihrem Produktportfolio. Manchmal entwickeln die dann auch tatsächlich Produkte ganz gezielt, nur um in einem Markt irgendwie Fuß zu fassen. Wie gehen die um mit Preisen? Wie verändert sich letztendlich ein Preisniveau dann auch? Wie verändert sich auch die Wahrnehmung durch solche Aktivitäten im Heimatmarkt? Das kann ja auch sein, dass du dann auf einmal von Leuten ganz anders wahrgenommen wirst, was sowohl positiv als auch negativ sein kann. Und ich glaube halt, dass wir gerade hier vor Ort noch so viel machen können und noch so viel auch an Services entwickeln können. Und auch im Produktbereich können wir noch wahnsinnig viel tun und besser werden, dass wir eigentlich gut beraten sind und sehr stark weiterhin auf den Dachmarkt mit den kleineren Schritten in der Expansion international im Sinne von wirklich benachbartes Ausland erstmal zu konzentrieren und da nicht zu übertrieben groß zu denken. Weil das würde dann wiederum nämlich diesen hohen Kapitalbedarf hervorrufen. Und wir sind im Moment einfach froh, dass wir mit unseren Finanzierungspartnern, mit den Banken, mit dem Eigenkapital, was wir haben, wirklich gut wirtschaften können und solide wirtschaften können. Und einfach, wenn du die letzten Jahre anguckst, auch ein sehr kontinuierliches Ergebnis erwirtschaften konnten. Ja, das ist wirklich so auch für mich ein Zeichen nicht nur von guter Planung, sondern auch von Stabilität, dass du einfach nicht diese super extremen Ausreißer hast nach oben und auch nicht nach unten. Sondern wir sehen halt, dass wir ein planbares, aber auch skalierbares Geschäftsmodell entwickelt haben, wo du jetzt nicht von einem Jahr aufs andere um 100% wächst, ne, aber du machst vielleicht in dem einen Jahr 5, in dem anderen Jahr 15%. Aber du versenkst auch nicht massiv Geld, ne? Und du verbrennst auch die Leute nicht. Auch ein ganz wichtiger Faktor. Ne? Du musst ja auch letztendlich die Organisation mit weiterentwickeln, darfst die Kundinnen und Kunden nicht verlieren. Und du bist in so einer Wachstumsphase eh schon immer vor der Herausforderung, dass einem unterstellt wird, so jetzt wollen die wachsen und jetzt kümmern die sich nicht mehr um ihre alten Kunden. Und das absolut ist was, das wollen wir halt echt vermeiden.
Ja, Wachstum ist ja eh, ich finde, ein sehr verpöntes Wort schon teilweise, weil es ja immer gleich mit irgendwelchen negativen, sag mal, fast schon irgendwelchen Elementen verbunden wird, obwohl es das gar nicht bedeutet. Also meiner Meinung nach, aber ist ja auch egal. Aber wenn, du hast gerade angesprochen, es zeigt natürlich auch eine hohe Treue eurer Kunden so ein Stück weit, also mit denen, die am Ende auch auf den Fahrrädern irgendwie unterwegs sind. Was macht, wenn wir wirklich sagen, Rose 2035, was muss eigentlich eine Marke in dem Bereich wirklich abbilden, damit sie erfolgreich ist? Muss sie den Kunden perfekt kennen, um ihm auch noch das Erlebnis sozusagen mit der eigenen Route, mit all den Themen irgendwie abzubilden? Muss es einfach nur ganz klassisch das Fahrrad, das es verspricht, auch liefern können und im Service und in der Ansprechbarkeit einfach funktionieren? Weil, wenn man mal ehrlich ist, das kriegen ja auch schon irgendwie 90% aller Marken aktuell nicht mehr hin. Also den generieren, ja, allgemeinen irgendwie von, das ist das Produkt, das ist der Service und das ist sozusagen meine gesamte Dienstleistung irgendwie sauber abzubilden. Was glaubst du, was bedeutet es für euch? Weil das preist gleich ein Stück weit mit ein, wie wird sich auch ein Stück weit die Industrie, ja, verändern? Was ja, ich glaube, mehr als 5 Jahre hinaus fast auch wahrscheinlich schon Science-Fiction ist in der Betrachtung, wenn man so die letzten 10 Jahre zurückguckt. Mhm. Veränderungen passieren auch sehr, sehr schnell. Also was gilt es eigentlich konstant weiterzuentwickeln, weil das am Ende wahrscheinlich für den höchsten Faktor von Zukunftsfähigkeit für die eigene Firma spricht?
Ja, das ist wirklich eine sehr gute Frage, weil man einfach jetzt auch nicht auf so lange Zeit vorhersagen kann, wie sich Produktwelten entwickeln, wie sich auch Technologie entwickelt. Wenn du siehst, was in kurzer Zeit Elektromobilität verursacht hat, welche Veränderungen letztendlich auch im Markt das verursacht hat, welche neuen Arten von Fortbewegungsmitteln wir heute auf den Straßen und auf den Bürgersteigen sehen, das ist halt schon krass, ne? Und ich glaube, dass wichtig für 2035 wird sein, dass du halt kontinuierlich bereit bist, dich da irgendwie zu verändern. Woran wir arbeiten werden, ist definitiv, dass halt die Rolle des Fahrrads einfach auch in der Gesellschaft möglicherweise eine andere sein wird. Das ist schon eins unserer Ziele. Wir wollen schon darauf hinarbeiten, dass das Fahrrad Pendlerfahrzeug Nummer 1 wird in Deutschland, weil wir glauben fest daran, dass einfach die Benefits, die du hast vom Radfahren, und die das Fahrrad letztendlich auch in der Lösung urbaner Probleme beisteuern kann, dass wir da einfach ein super Produkt für haben, einen richtigen Durchschlag auch zu erreichen in den nächsten Jahren. Da werden wir definitiv dran arbeiten. Und ich glaube tatsächlich auch, dass wir einen Technologietransfer sehen werden aus anderen Branchen, weil ich kenne wenige Branchen wie die Fahrradindustrie, die im Moment doch so stark bereit ist, auch Reshoring zu betreiben, ne? Und Produktion auch zurückzuverlagern in Richtung Europa. Wir haben ja eh schon, jetzt gerade auch hier auf Rose bezogen, eine enorm hohe Wertschöpfung in Deutschland. Wir machen ja fast alles selbst, bis auf das physische Produzieren von Komponenten. Aber wir entwickeln die Bikes wirklich bis zum Ende durch und wir bauen dann auch die Fahrräder hier auf. Nur das dazwischen, das haben wir noch nicht bei uns. Und ich glaube, dass wir da in Zukunft sehen werden, dass sich irgendwie die Lieferketten so stark verändern und auch die Produktionsmethoden sich so weit verändern, dass wir über neue Materialien und auch über Know-how aus anderen Branchen Möglichkeiten sehen werden, die Lieferketten zum Teil zumindest auch hier aus Europa zu betreiben. Und das wäre für uns nochmal ein massiver Gamechanger, weil dann bist du automatisch auch in Verkürzung von Lieferzeiten. Du kannst deinen Lagerbestand massiv reduzieren und du kannst dein Geschäftsmodell nochmal auf eine ganz andere Art und Weise anpassen.
Wie gesättigt ist der deutsche Markt? Kann man das sagen?
Es gibt ja mehr Fahrräder als Einwohner in Deutschland.
Fast wie mit Handys, eigentlich, zumindest von Menschen, die ein Handy bedienen können, ja.
Ja, also so gesehen hast du natürlich jetzt gerade auch in den letzten Jahren durch die doch starken qualitativen Verbesserungen, die man am Produkt gesehen hat, eine hohe Durchdringung mit hochwertigen Fahrrädern, würde ich jetzt mal vorsichtig sagen. Und was ich jetzt halt zeigen muss, ist, wie sich beispielsweise so ein Gebrauchtradmarkt in den nächsten Jahren entwickeln wird, wie die Rolle von Dienstradleasing sich entwickeln wird.
Das hat sich ja auch gerade mit so Job. Ich war letztens mal ein Fahrrad, mein Kleiner hat gerade ein neues Fahrrad bekommen. Da war ich irgendwie auch fasziniert, wie viele Anbieter es schon gibt, auch rund um den, ich sag mal, klassischen Leasingbereich jetzt im Firmenkontext.
Ja.
Beflügelt das? Also ist tatsächlich der geschäftliche Bereich, auch gerade durch diese ganzen Leasingaktivitäten, einer, der tatsächlich euch auch total, also merkt man das?
Das, also wird das merkst auch du definitiv. Also das gibt auf der Nachfrageseite schon auch nochmal einen Push und erhöht auch ein Stück weit die Durchschnittspreise, zu denen verkauft wird. Man muss halt dazu sagen, dass halt Leasing angelegt ist auf eine Laufzeit von 3 Jahren.
Ja.
Und dann kommt natürlich auch in regelmäßigen Abständen eine relativ große Menge an Rädern zurück in den Markt oder bleibt dann als Zweit- oder Drittrad in der Garage. Und das führt dazu, dass dann halt der Bestand an hochwertigen Rädern schon insgesamt vielleicht ein Stück weit steigt. Und dadurch ergibt sich wahrscheinlich tatsächlich eine Sättigung, so wie du die jetzt gerade beschrieben hast. Und du kannst halt nur mit einem sinnvollen technologischen Fortschritt irgendwie gegenarbeiten oder mit Modellen, die diesen Zweitmarkt vielleicht ein Stück weit abholt und besser regelt. Oder du kommst halt komplett irgendwie über die emotionale Schiene. Ne? So wie viele irgendwie, wenn Apple ein neues iPhone rausbringt, die das sofort haben müssen, gibt es natürlich auch bei Fahrrädern durchaus viele, die sagen, okay, wenn sich die Technik massiv verändert und da einfach Fortschritte sind, was, weiß ich nicht, Rahmen, Ästhetik, Design, Gewicht, Performance, Performance von Elektromotoren und so weiter angeht, dann schlage ich zu. Und die dann halt auch relativ häufig sich ein neues Fahrrad kaufen. Muss man natürlich tatsächlich immer auch sehr genau hingucken, ne? Ja. weil diese Sättigung, die tritt in Teilen dann definitiv ein. Und da muss man als Marke dann die richtigen Antworten drauf finden.
Absolut. Letzte Frage. Wir leben tatsächlich an herausfordernden Zeiten. Es ist ja auch nicht immer einfach sozusagen irgendwie, egal ob man jetzt im Führungstrio, alleine oder in der Gruppe irgendwie unterwegs ist, da wirklich auch Freude, ja, bei den ganzen teilweise Themen, die einen so beschäftigen, immer zu haben. Worauf freust du dich dieses Jahr am meisten? Und vor allem, was liebst du eigentlich auch, ich sag mal, genau in deiner Rolle am meisten? Hier im Haus. 2 Fragen eigentlich.
Also dieses Jahr am meisten freue ich mich offen gesagt tatsächlich, dass wir beim Giro d'Italia dabei sind mit unseren Bikes.
Wann findet der statt?
Im Mai.
Im Mai. Ja. Ist ja jetzt ja der. Ja,
ist einfach, das ist natürlich ein emotionales Highlight. Ne? Ja. Und da fiebern wir alle schon total drauf hin. Was am meisten beflügelt oder Spaß macht oder motiviert, ist halt tatsächlich die Arbeit mit Leuten und mit meinen Kolleginnen und Kollegen, da auch einfach, sag mal, in so einer Rolle zu sein, in der du vielleicht auf der einen Seite ein bisschen inspirieren darfst, auch mal moderieren darfst. Das ist schon eigentlich eine sehr schöne Rolle. Ne? Das genieße ich schon sehr, dass ich nicht mehr diesen sehr, sehr hohen operativen Druck habe, sondern dass ich mich viel auch mit Strategie beschäftigen kann, auch mal Zeit habe für das ein oder andere Gespräch. Mhm. Und ich hoffe einfach, dass die Kolleginnen und Kollegen mir da ab und zu ganz gerne auch mal zuhören. Ist halt das, wo man so vor 20, 25 Jahren gedacht hat, so jetzt kommen die alten Knöpfe und erzählen einem was. Ich hoffe, dass es anders wahrgenommen wird und dass es auch positiv wahrgenommen wird.
Wenn du dich viel mit Strategie beschäftigst, was ist der disruptivste Gedanke, den du aktuell in dir trägst?
Jetzt würde ich dir ja dann vielleicht das ein oder andere Geheimnis verraten. Naja, wir beschäftigen uns schon wirklich mit allem, was unser Produkt betrifft und was auch unser Vertriebsmodell betrifft. Und wir scheuen da wirklich überhaupt nicht zurück, vielleicht auch mal Dinge zu tun, die jetzt gar nicht in unserer Kern-DNA liegen.
Also auch außerhalb der eigenen Fahrradindustrie.
Naja, sollte schon mit dem Fahrrad zu tun haben, finde ich.
Okay.
Das ist schon für uns eigentlich wichtiger Kern, weil wenn wir da rausgehen, dann ist vielleicht auch schon wieder zu weit weg und dann verzettelt man sich zu stark.
Okay.
Aber wir denken schon auch einfach über den Zugang zum Produkt nach. So wie schaffen wir es irgendwie, Lösungen für Fahrradfans zu entwickeln, die es einfach leichter machen, irgendwie ans Fahrrad zu kommen. Und ja, es gibt da tatsächlich viele Überlegungen. Ich kann dir das jetzt leider nicht genau verraten.
Okay, also spoilern wir nicht den Rose-Rasenmäher. Okay, alles klar. nein.
Viele denken immer an so ein selbstfahrendes Fahrrad oder so, aber das wäre ja auch Quatsch. Ich fahre ja viel lieber selbst. Wenn ich den Lenker nicht mehr in der Hand habe, ist schon...
Ich glaube, beim Fahrrad ist das ein bisschen, ich glaube, dann zu weit weg von dem wirklichen Element Fahrradfahren, warum man überhaupt aufs Fahrrad noch steigt. Das kann man andere Sachen machen. Eine Sache, die finde ich nochmal ganz spannend, weil du auch gerade das so ein bisschen erwähnt hattest. Strategische Partner. Was ist eigentlich ein wirklich, wo du sagst, das wäre eigentlich wirklich der ideale Partner für uns? Gibt es sowas, wenn es dann darum geht, dadurch wären dann Marktzugänge einfacher, Produktion einfacher, dadurch wird Vertrieb einfacher, da wird... gibt es einen Player, wo man sagt, das matcht eigentlich wahnsinnig gut?
Es ist tatsächlich auch wiederum je nach Thema völlig unterschiedlich zu bewerten.
Also ja, wo man gerade drin ist, dann ob man in der Performance-Sparte ist oder sonstiges. Ne? Oder?
Ja, und auch ob du dich jetzt eher mit vertrieblichen Themen beschäftigst oder ob du eher in der Supply Chain unterwegs bist. Ich sag mal so, auf der Marketing-Seite, glaube ich, haben wir jetzt gerade mit den Rockets als Profiteam einen echt guten Partner. Mhm. Und da macht es halt wirklich komplett das gemeinsame Wertekorsett, das gemeinsame Verständnis davon, wie man den Markt bearbeiten sollte, wie man Leute draußen anspricht, wie man kommuniziert. Das ist, glaube ich, da so eine Grundvoraussetzung. Wenn du jetzt dann, weiß ich nicht, in die Supply Chain gucken würdest, mit wem als Produktionspartner oder als Innovationspartner, um vielleicht mit nachhaltigen Materialien Fahrradrahmen zu entwickeln, könnte es da geben. Können wir jetzt wieder ganz andere Faktoren vorstellen, die an der Stelle dann ausschlaggebend sind.
Dann
da geht es ja eher wiederum auch um eine Verantwortung letztendlich so ein bisschen aus gesellschaftlicher Sicht, ne, dass du halt wirklich dann nachhaltig unterwegs bist, dass du dich über die Art und Qualität von Arbeitsplätzen irgendwie austauscht und auch einig bist letztendlich. Von daher glaube ich, wäre es für uns einfach vom Verständnis her vielleicht auch schwierig, mit so einem asiatischen Partner ein Joint Venture zu bilden beispielsweise, um da jetzt einfach mal in Bildern oder Beispielen zu sprechen. Da würde ich wahrscheinlich tatsächlich eher so auf europäischer Ebene gucken. Na, und so gesehen ist, glaube ich, je nachdem, über welche Art von Partner man nachdenkt, gibt es da ganz unterschiedliche Konstellationen und Möglichkeiten.
Ist Akquisition eigentlich aktuell im Markt ein großes Thema? Man sieht in vielen Märkten gerade, Konsolidierung findet extrem statt und wird auch vorbereitet, wo größere Unternehmen eigentlich zusammengehen, um überhaupt marktfähig und auch zukunftsfähig zu bleiben, zu sein, whatever. Sieht man das auch im Markt? Dafür habe ich den Markt nicht ganz genau vor Augen. Also gibt es da größere Akquisitionen? Macht es überhaupt Sinn, eine andere Marke zu akquirieren?
Ja,
weil man oftmals echt wirklich treue Leute da hat, oftmals hinter diesen einzelnen Marken. Also ich stelle mir das ein bisschen schwieriger vor, als jetzt irgendwie in einem anderen Umfeld, wo man wirklich da irgendwie, also wenn jetzt Apple irgendwie morgen Samsung kauft, ist schwierig für jemanden, der wirklich Samsung-Anhänger genau. ist. Ne? Das sind ja wirklich.
Das ist halt genau der Punkt. Ne? Es gibt durchaus Konstellationen, in denen das funktioniert hat. Zum Beispiel jetzt auf der Industrieebene, wenn jetzt mal SRAM als Großunternehmen amerikanischer Hersteller von Schaltungen und Bremskomponenten nimmst, die haben halt irgendwann RockShox akquiriert als Federgabelhersteller oder Suspension-Hersteller generell. Das macht
aber
dann.
Aber für so Komponentenweise oder genau, Materialebene noch eine andere Nummer als auf Brand.
Da macht es dann Sinn, ne? Wenn du jetzt tatsächlich mal guckst, was in den letzten Jahren auf dem europäischen Markt häufig passiert ist, ist, dass halt eine Bike-Brand unter das Dach irgendeiner Holding geschlüpft ist. Und dann ist ja der erste Impuls häufig, dass man anfängt, Ressourcen zu kombinieren und zusammenzulegen. Dann hast du auf einmal die gleichen Produktentwickler mit der Konsequenz, dass dann die Bikes nachher auch alle gleich aussehen. Und das ist dann eigentlich immer so der Anfang vom Ende. Wenn Entwicklung, Vertrieb und alles irgendwie in der gleichen Hand liegt, dann macht es eigentlich überhaupt keinen Sinn, Marken an der Stelle zusammenzulegen. Ich glaube, das Einzige, was aus meiner Sicht wirklich richtig viel Sinn machen würde, jetzt auch aus unserer Sicht gesprochen, sind halt so strategische Allianzen, ne, wo man dann wirklich sagt, du hast jetzt hier jemanden in einem Segment, was nicht zu unserer Kernkompetenz zählt, also sei es jetzt Produktion von Komponenten oder seien es bestimmte vertriebliche Themen, die wir nicht so gut können, dass man sich da halt jemanden sucht, der einfach komplementäre Kompetenzen mitbringt und da auch wirklich richtig gut ist und zu den Besten gehört und vielleicht zu den Innovativsten gehört. Und wenn man sich dann quasi so ein Stück weit zusammenschließt, um die Wertschöpfungskette gemeinsam zu bedienen, das kann Sinn machen. Und das sind auch so die Dinge, das, wo du mich vorhin nachgefragt hast, wo ich so ein bisschen verklausuliert antworten musste. Aber das sind halt die Dinge, wo wir halt wirklich auch hingucken. Wo wir überlegen, so wer könnte da passen und welches Thema könnte man da möglicherweise gemeinsam bedienen. Aber da musst du halt wirklich auch ein richtig gutes Händchen haben und vielleicht auch einen Glückstreffer
haben. Absolut. Thorsten, ich sag ganz, ganz lieben Dank für die abwechslungsreiche Reise. Total spannend. Zeigt auf jeden Fall, in wie vielen unterschiedlichen Dimensionen man tatsächlich sich auch Gedanken macht. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, danke, hat Spaß gemacht.
Danke fürs Zuhören. Und wenn dir diese Episode, unser Format gefällt, dann unterstütze unseren Weg mit einem Like, einer Bewertung oder einer Empfehlung. Teile unsere Inhalte mit Menschen in deinem Umfeld, die Verantwortung tragen, Entscheidungen treffen oder Impulse für morgen suchen. Denn Wissen wird wertvoll, wenn wir es weitergeben. So oder so, ich sage Dank für deine Unterstützung. Geh gerne mit uns in den Austausch. Gib uns Anregungen, Fragen, Gästevorschläge. Wir freuen uns drauf. Und in diesem Sinne, bis zur nächsten Episode von CEO 500.